So, alle sind versorgt. Sehr gut. Zurzeit, da habe ich manchmal den Eindruck, dass sich die aktuelle politische Diskussion in Deutschland ziemlich präzise nach dem Ablauf unserer Predigtreihe richtet. In dieser Woche am Donnerstag, Sie haben es mitbekommen, begann in Düsseldorf die Neuauflage des sogenannten Mannesmann-Prozesses. Die Staatsanwaltschaft wirft ja den Angeklagten vor, unter anderem dem Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, dass sie damals die Übernahme von Mannesmann durch Vodafone genutzt haben, um Managern und früheren Vorständen Abfindungen in Höhe von fast 60 Millionen Euro zuzuschieben. Der juristische Vorwurf lautet Veruntreuung bzw. Beihilfe zur Veruntreuung. Und die Frage, die ethische Frage, die damit verbunden ist und die heftig diskutiert wird, lautet immer wieder, was dürfen Manager und Vorstände, vor welcher Instanz müssen sie sich verantworten, wo sind die moralischen Eckpfeiler, an denen sich ihr Tun ausrichten und mit deren Hilfe es bewertet werden sollte. Und dazu passt die andere Diskussion, wie können Konzerne, die einerseits große Gewinne schreiben, gleichzeitig Massen von Arbeitern entlassen und dadurch auch noch den Aktienkurs verbessern? Wem ist das Management mehr verantwortlich, den Aktionären oder den Arbeitern und Angestellten? Was sind die moralischen Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern? Das wird auch immer wieder in dem Zusammenhang diskutiert. Was sind ihre Rechte, was aber auch ihre Pflichten? Und über allem immer wieder die große Sorge, wie wird sich das soziale Klima in unserem Land weiterentwickeln? Die Frankfurter Rundschau schrieb kürzlich, die Kluft zwischen Arm und Reich wird auch in Deutschland größer. Oben steigen die Einkommen, unten fallen die Arbeitsplätze weg. Und eine andere Zeitung berichtete am 23. Oktober auf Seite 1, dass im Airbus-Werk in Hamburg 1.000 Arbeitsplätze abgebaut werden sollen und bei der Telekom 74.000. Und gleichzeitig wird bekannt, dass sich selbst die Vorstände, die rückläufige Geschäftszahlen schreiben, hohe Gehaltssteigerungen genehmigen. So hörten wir von der Führungsmannschaft des TUI-Konzerns, hier aus der Nachbarschaft in Hannover, dass die führenden Leute im vergangenen Jahr über 26% mehr Gehalt bekamen, obwohl die Aktien fast um 23% nach unten gingen. Das sind heiße Debatten und dazu kommt die ganze Frage um das sogenannte Unterschichtproblem, die ja neu aufgebrochen ist. Wer das Neue Testament weiß, das Neue Testament kennt nicht den Hauch von Klassenkampf. Das gibt's nicht im Neuen Testament. Aber doch ist die Frage immer wieder zu stellen, wie sollen wir uns hier als Christen positionieren? Was ist unsere Verantwortung? Das ist ja nicht nur ein fernes Thema, sondern die meisten von uns sind an irgendeiner Stelle in diesem Spannungsfeld ja höchstpersönlich mit drin. Als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber, als Angestellter oder als Chef und im übertragenen Sinne auch als Schüler oder als Lehrer. Obwohl Schüler und Studenten eher nicht so sehr Arbeitnehmer, sondern eher Unternehmer sind, da sie investieren in ihre eigene Ausbildung und noch große Freiheiten genießen. Aber mancher Angestellte geht jeden Morgen mit Magendrücken zur Arbeit, weil er nicht weiß, was kommt heute wieder auf mich zu. Wo werde ich heute wieder an die Wand gedrückt? Oder wie werde ich heute die vielen Aufgaben schaffen, die vor mir stehen? Und ein anderer macht sich noch nachts Sorgen und fragt sich, wie kriege ich mir Aufträge ran? Wie kann ich meine Leute alle beschäftigen? Und wenn es hart auf hart kommen sollte, darf ich dann als Christ auch Angestellte entlassen? Wenn sonst die ganze Firma drauf geht. Wie sollen wir uns als Nachfolger Christi in diesem Spannungsfeld verhalten? Was ist richtig, was ist falsch? Was ist Ermessenssache? Wo muss diskutiert werden? Und immer wieder läuft es auf die eine Frage hinaus und die lautet, was will der lebendige Gott von mir? Ohne Umschweife geht Paulus auch an dieses brisante Thema heran. Er macht das so, wie er all die anderen heißen Eisen auch behandelt hat. Er bietet keine Patentlösung für alle Einzelfälle, aber er zeigt uns grundlegende Prinzipien auf. Und diese Prinzipien sollen wir dann anwenden auf unsere spezielle Situation. So geht Paulus vor. Und sehen Sie, das ist doch erstmal mutmachend. Gott kümmert sich um unsere Alltagssituation. Er kümmert sich um Ihren Arbeitsplatz. Er kümmert sich um Ihre Verantwortung als Chef oder als Angestellter. Und wir können Gottes Wort und Gottes Absichten nur ganz verstehen, wenn wir uns den größeren Zusammenhang deutlich machen, in dem Paulus dieses Thema verhandelt. Sie erinnern sich an den Kontext, das geht eigentlich in Kapitel 5, Vers 18 los. Epheser 5, Vers 18, wo Paulus deutlich macht, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Es soll so sein nach Gottes Willen, dass euer Leben immer mehr geprägt wird von Gottes Geist, von Gottes Wort. Das soll euch immer stärker bestimmen, auch in der Art, wie ihr euren Alltag gestaltet. Und das wird dann dazu führen, sagt Paulus in Vers 21, dass ihr euch einander unterordnet. Ordnet euch einander unter, sagt er. Das ist die Auswirkung der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Also Geisterfüllung führt zur gegenseitigen Unterordnung. Und dann hat Paulus das durchgespielt, was das bedeutet. Und wir haben darüber ausführlich miteinander hier gearbeitet. Die gegenseitige Unterordnung von Frau und Mann. Kapitel 5, 22 bis 31. Dann die gegenseitige Unterordnung von Kindern und Eltern. Kapitel 6, Vers 1 bis 4. Und heute nun geht es um die gegenseitige Unterordnung von Sklaven und Herren. Und immer wieder macht Paulus deutlich, vor Gott sind alle gleich viel wert. Er hat an anderer Stelle gesagt, in Galater 3, Vers 28, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, sondern ihr seid allesamt einer in Christus. Da hat keiner dem anderen an Wertigkeit etwas voraus. Jeder ist in Gottes Augen genauso wertgeachtet wie der andere. Der Mann wie die Frau, das Kind wie die Eltern, der Sklave wie der Herr. Und zugleich macht Paulus deutlich, aber es gibt unterschiedliche Aufgaben. Der Mann hat eine andere Aufgabe als die Frau. Die Kinder haben eine andere Aufgabe als die Eltern. Und der Sklave hat eine andere Aufgabe als der Herr. Und wir haben gesehen, wie der Zeitgeist diese Unterschiede niederbügeln will, wie er diese Unterschiede zu zerstören versucht. Beim Verhältnis von Mann und Frau ist es besonders dieses Konzept des Gender Mainstreaming, wo gesagt wird, Mann und Frau sind gar nicht prinzipiell unterschiedlich, das ist alles nur anerzogen durch die Gesellschaft. Gottes Schöpfungsplan aber sträubt sich gegen jede Form von Gleichmacherei. Gottes Schöpfungsplan ist in seiner Struktur dadurch gekennzeichnet, dass es ein Zusammenspiel gibt von Autorität und Unterordnung. Sonst haben wir Anarchie. Und die Praxis zeigt, dass die Anarchie nicht funktioniert. Dass es für alle kaputt geht, wenn es keine Ordnung mehr gibt. Wir brauchen also das Zusammenspiel von Autorität und Unterordnung. Aber diese Autorität hat nichts zu tun mit Willkür und sie hat nichts gemein mit Unterdrückung. Diese Autorität beruht nicht auf innerer Überlegenheit dessen, der sie ausübt, oder auf einer höheren Wertigkeit, die er hat. Sie beruht auf seiner Aufgabe. Die Autorität beruht auf seiner Funktion. Er soll Haushalter sein über eine bestimmte Aufgabe, die Gott ihm zugedacht hat. Darum geht es. Und darum ist solche Autorität auch niemals totalitär oder diktatorisch. Der Mann darf mit der Frau nicht machen, was er will. Die Eltern dürfen ihre Kinder nicht nach Belieben herumstoßen. Und der Arbeitgeber hat kein Recht, seine Arbeiter und Angestellten auszunutzen oder als Rechtlose zu behandeln. Nein, es ist ganz anders. Alle Beteiligten sind gebunden an einen gemeinsamen Maßstab. Sie sind an den Maßstab gebunden, den der lebendige Gott uns in der Bibel offenbart hat. Daran sind alle gebunden. Und es werden alle zur Rechenschaft gezogen. Und es werden sich alle einmal vor Gott verantworten müssen dafür, wie sie mit ihrer speziellen Aufgabe umgegangen sind. Alle, ausnahmslos. Und darum heißt es ja in unserem Predigttext auch hier am Ende in Vers 9 an die Herren gerichtet, euer und ihr Herr ist im Himmel. Das ist die letzte Instanz. Und das heißt jetzt für uns, liebe Gemeinde, wir werden alle Rechenschaft ablegen müssen auch für unsere Arbeit. Als Angestellte, als Arbeiter, als Chef, als Unternehmer. Und darum müssen wir unbedingt wissen, was der lebendige Gott von uns will. Wie wir denn arbeiten sollen, was denn seine Maßstäbe sind. Und deswegen ist es so gut, dass Gott uns durch Paulus diesen Text gegeben hat. Und dass wir hier lernen können, wie Gott sich diese Verhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern vorgestellt hat. Ihr Sklaven, sagt Paulus, seid gehorsam euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Herrn Christus. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi. Und da steht wieder das gleiche Wort wie für Sklave, Doulos. Sondern als Sklaven Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst oder eure Arbeit mit gutem Willen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen. Er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen. Denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist. Und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Auf den ersten Blick stutzt der moderne Leser, wenn wir Sklaven hören, dann denken wir an Sklavenhandel, an mit Füßen getretene Menschenrechte. Wir denken an die Unterdrückung der Farbigen in Amerika über einen langen Zeitraum hinweg. Und wir fragen, müsste das Neue Testament nicht ein flammendes Manifest gegen die Sklaverei verlautbaren? Haben viele gefragt. Aber wenn wir diese Zeilen richtig verstehen wollen und wenn wir kapieren wollen, wie sie in unsere Zeit hineinsprechen, wie sie uns morgen am Montag wieder helfen können, dann müssen wir uns erstmal darüber klar werden, was es denn zur Zeit des Paulus überhaupt bedeutete, ein Sklave zu sein. Im Griechischen lautet das Wort doulos. Das wird im Neuen Testament oft übersetzt als Knecht oder als Sklave. Und im Lateinischen, das wissen alle Lateinschüler, heißt es Servus. Das ist so einer der ersten Sätze, die man übersetzt. Ne? Cornelius Servus est. Cornelius ist ein Sklave. Jetzt wollen wir uns mal in die Situation hineinversetzen im ersten Jahrhundert. Bei Paulus geht es ja los mit dem privaten Haushalt. Da sind erst die Eheleute, dann kommen die Kinder dazu und schließlich die Sklaven. Und damals gab es viele Sklaven, viele Familienbetriebe, die wahrscheinlich sogar die Mehrzahl der Geschäfte und Handwerke wahrgenommen haben. Wenn Sie so wollen, war es in gewisser Hinsicht eine Blütezeit des Mittelstandes. Und viele Sklaven waren Teile eines größeren Haushalts. Sie arbeiteten auf den Feldern, sie kümmerten sich um die Herden. Wenn der Herr ein Kaufmann war, mussten ihn seine Sklaven bei seinen Kaufmannsarbeiten unterstützen. Und der Kopf des Haushalts war in vielen Fällen zugleich der Chef, der Arbeitgeber, der Sklaven, der Angestellten. Man schätzt, dass es im Römischen Reich ca. 60 Millionen Sklaven gab. Und die gehörten wie selbstverständlich zum Aufbau der damaligen Wirtschaft dazu. Man hätte damals gar nicht von einem Sklavenproblem gesprochen, wie wir heute im Rückblick. Und unter diesen Sklaven waren teilweise auch Gebildete, auch Ärzte, auch Lehrer, auch Verwaltungsleute. Ihr Kennzeichen ist gewesen, dass sie abhängig beschäftigt waren, aber mehr noch, dass sie im Besitz ihrer Herren gewesen sind. Und in der Gemeinde kamen nun diese Leute zusammen. Die stammten aus allen möglichen sozialen Gruppen und trafen sich da zum Gottesdienst. Und wir können uns vorstellen, wie die Frage aufkam, ja, wie sollen die nun miteinander umgehen? Wie soll das funktionieren? Und wie sollen sie sich dann von Montag bis Samstag wieder am Arbeitsplatz verhalten? Und wie sollen sich die frommen Herren gegenüber den Gläubigen bzw. gegenüber den nichtgläubigen Sklaven verhalten? Und umgekehrt, wie sollen sich die gläubigen Sklaven gegenüber ihren gläubigen Chefs verhalten? Und wenn sie Chefs hatten, die nicht gläubig waren, die nicht zur Gemeinde gehörten, wie sollten sie mit denen umgehen? Da kamen plötzlich ganz schwierige Fragen auf die Leute zu. Und das politische Umfeld war wirklich hochproblematisch. Obwohl das römische Rechtssystem ja an vielen Stellen schon recht zivilisiert gestaltet war, konnte es einem Sklaven trotzdem noch ganz schön schlecht gehen. Die meisten Sklaven waren weitgehend rechtlos und sie wurden oft behandelt wie Gebrauchsgegenstände. Viele Römer hielten es für unter ihrer Würde, mit den Händen zu arbeiten, und dafür hatten sie eben die Sklaven. Der Sklavenmarkt, der funktionierte wie unser Arbeitsamt, nur wesentlich flexibler, muss man sagen. Die Leute konnten gekauft werden, verkauft werden. Man ging mit ihnen um wie mit Tieren oder mit Gegenständen. Und das war je nach Charakter ihrer Herren oft sehr herzlos und unbarmherzig. Phrynius der Ältere ist schon eine Ausnahme, wenn er sich einmal ganz tief betrübt zeigt über den Tod einiger seiner Sklaven. In der Regel zählte ein Sklavenleben nicht viel. Es gibt interessante Zeugnisse aus dem ersten Jahrhundert. Ein römischer Zeitzeuge teilte die landwirtschaftlichen Werkzeuge in drei Klassen ein. Es gab stumme Werkzeuge, das waren also tote Gegenstände. Dann gab es lautgebende Werkzeuge, das waren die Tiere, die konnten grunzen, bellen, quieken, quaken, was auch immer. Und dann gab es die sprechenden Werkzeuge, das waren die Sklaven. So teilte man das ein. Und demnach war das Einzige, was einen Sklaven von einem Tier oder von einer Harke oder einer Sense unterschied, seine Fähigkeit zu sprechen. Schon im 4. Jahrhundert vor Christus hatte ein so kultivierter Mann wie Aristoteles gesagt, ein Sklave ist ein lebendiges Werkzeug, so wie ein Werkzeug ein lebloser Sklave ist. Ein Sklave ist ein lebendiges Werkzeug, so wie ein Werkzeug ein lebloser Sklave ist. Sklave in meiner Hand, ein Hammer, ein Meißel, eine Harke. Und der Zeitgenosse von Paulus, der Staatsmann Cato, der hat Folgendes gesagt. Alte Sklaven soll man auf den Müll werfen. Und wenn ein Sklave krank ist, gib ihm nichts mehr zu essen, weil sich das nicht lohnt. Kranke Sklaven sind nichts weiter als nutzlose Werkzeuge. Soweit Cato. Und Augustus soll einen Sklaven gekreuzigt haben, weil der aus Versehen seine Lieblingswachtel getötet hatte. Also wenn wir nach der Situation der Sklaven zur Zeit des Neuen Testaments fragen, müssen wir genau hingucken. Das ergibt eigentlich ein differenziertes Bild. Einerseits waren sie rechtlos und die Herren konnten die Todesstrafe an ihnen vollziehen, ohne Prozess, ohne dass das irgendwie rechtlich abgesichert war. Und andererseits bekamen die Sklaven im römischen System, so sagen einige Historiker, langsam etwas mehr Rechte als etwa Jahrhunderte später dann die farbigen Sklaven in England und Amerika. Manchen Sklaven ging es sogar richtig gut. Sie lebten wie Angestellte im Haushalt. Wenn sie aus der Sklaverei entlassen worden wären, wären sie arbeitslos gewesen. Das wollten viele gar nicht. Irgendwann bekamen sie das Recht auch zu heiraten und Familien zu gründen. Und manche Sklaven konnten auch frei werden. Und oft haben sie dann den Beruf ausgeübt, den sie bei ihrem Herrn gelernt hatten. Wir erfahren von manchen Sklaven, dass sie dann erfolgreicher wurden als die Herrenhäuser, aus denen sie kamen. Noch ein letzter Hinweis, es war im Alten Testament nochmal anders gewesen. Jahrhunderte vorher mit den Sklaven. Da konnte zum Beispiel ein Dieb, wenn er anders nicht in der Lage war zu bezahlen, so lange als Sklave festgehalten werden, bis er seine Schulden abgearbeitet hatte. Was war besser, als ihn ins Gefängnis zu stecken. Hat er gleich was gelernt. Und von manchen heidnischen Völkern durften die Israeliten Leute versklaven, allerdings mussten sie die gut behandeln. Und wenn sie ihre Sklaven verletzten, dann hatten diese Sklaven mitunter dann wegen ihrer Verletzung Anspruch darauf, die Freiheit wieder zu erlangen. Und dann, was die hebräischen Sklaven angeht, jedes 50. Jahr mussten alle Sklaven freigelassen werden. Jedes 50. Jahr alle Sklaven freigelassen, sodass sie zu ihren Familien zurückkommen konnten. Und ein Israelit selbst durfte nicht länger als 6 Jahre als Sklave in den Diensten eines anderen Israeliten sein. Nicht länger als 6 Jahre. Und dann stand in 2. Mose 21, Vers 2, wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, so soll er dir 6 Jahre dienen, im 7. Jahr aber soll er freigelassen werden, ohne Lösegeld. Da gab es also eine ganz klare rechtliche Regelung und einen sozialen Schutz. Und dann gab es noch die Möglichkeit, dass der Sklave bleiben konnte, wenn er wollte. Das ist ein wunderbarer Vers, 2. Mose 21, Vers 5, spricht aber der Sklave, ich habe meinen Herrn lieb. Und mein Weib und mein Kind, die ich hier gewonnen habe, ich will gar nicht frei werden. So bringe ihn sein Herr vor Gott und stelle ihn an die Tür oder den Pfosten und durchbohre mit einem Pfriemen sein Ohr. Und er sei sein Sklave für immer. Das war also die frühe Form des Piercing. So konnte der Sklave freiwillig sagen, ich will bei diesem Herrn bleiben. Und er bekam dann als Zeichen diesen Pfriemen durchs Ohr. Also man kann sagen, nicht jede Form von Sklavendienst wird in der Bibel verdammt. Allerdings, eins müssen wir sehen. Wo diese Struktur missbraucht wird, um Menschen niederträchtig auszunutzen, und das ist leider ganz oft in der Geschichte geschehen, da hat die Bibel eindeutig Widerspruch eingelegt. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass es in späteren Jahren bekennende evangelikale Christen waren, die sich an vorderster Front für die Abschaffung einer menschenfeindlichen Sklaverei eingesetzt haben. Es war an vorderster Front William Wilberforce, ein bekennender, bibeltreuer Christ, der 1789 seine erste Rede gegen die Sklaverei gehalten hat und dann in der Politik sich massiv dafür eingesetzt hat, den Sklavenhandel abzuschaffen. Und ebenfalls im 18. Jahrhundert, schon vor Wilberforce, war es John Wesley, der sich nachhaltig für Reform im Gefängniswesen einsetzte und auch für die Abschaffung der Sklaverei. Im 1. Jahrhundert aber, als Paulus noch schrieb, und wir müssen einfach diese Differenzierung im Blick haben, da war die Situation noch gemischter, da gab es schon genug zu kritisieren und genug zu beklagen. Und trotzdem setzt sich das Neue Testament in erster Linie nicht mit politischen Strukturen auseinander. Es geht primär nicht darum, menschliche Systeme zu verbessern. Warum? Weil das nicht genug wäre. Denn die entscheidende Problemzone ist nicht die politische Struktur. Die entscheidende Problemzone ist auch nicht das Wirtschaftssystem, sondern die entscheidende Problemzone ist das menschliche Herz. Und selbst relativ gute Strukturen können von bösen Menschen missbraucht werden. Und dort, wo Jesus Christus Menschenherzen verändert, können diese selbst unter einem schlimmen System harmonisch und gerecht miteinander leben. Also der kritische Punkt, an dem die Veränderung ansetzen muss, und darauf weist das Neue Testament immer wieder hin, ist das menschliche Herz. Und darum konnte etwa die Erweckung in England, die Gott ausgelöst hat durch George Whitefield und durch John Wesley, darum hat sie auch zu einer so breiten Veränderung des politischen Lebens geführt. Und wenn Sie bedenken, zeitgleich im 18. Jahrhundert führte die Französische Revolution zu brutaler Gewalt und neuem Blutvergießen. Aber in England, wo viele Menschen in ihrem Herzen durch Jesus Christus, durch seine Vergebung verändert wurden, da gab es auch viele gute Reformen und eine friedliche Veränderung. Der Theologe Klaus Bockmühl hat dazu Folgendes geschrieben. In der Geschichte der Christenheit finden sich zahlreiche Beispiele für die gesellschaftliche Relevanz wirklich gelebten Glaubens. Das Leben John Wesleys ist ein besonders markantes Beispiel für den Weg, der den Christen gewiesen ist. Einer der bekanntesten englischen Profanhistoriker, selbst kein Christ, urteilt, die Wesleysche Erweckung habe England die blutigen Wirren einer französischen Revolution erspart. Sie hat tatsächlich die Geschichte des Landes dermaßen beeinflusst, dass eine große historische Untersuchung, ohne zu übertreiben, unter dem Titel England vor und nach Wesley erscheinen konnte. Und dann zählt er auf, was alles durch diese Erweckungsbewegung verändert wurde. Abschaffung des Sklavenhandels, der Sklaverei, Gefängnisreform, Abschaffung der Kinderarbeit in den Fabriken, die ersten Sozialgesetze, die Anfänge von Volks- und Schulbildung. Aber alles begann mit der Hinwendung der Einzelnen zu Jesus Christus. Nun müssen wir ganz ehrlich sehen, nicht zu allen Zeiten ist es den Christen geschenkt, so großen Einfluss zu erzielen wie im England des 18. Jahrhunderts. Das ist bedauerlich. Aber immer gilt dieser Grundsatz. Die Veränderung beginnt in den Herzen. Denn dort drinnen sitzt das menschliche Grundproblem, nicht in den äußeren Umständen, seien sie nun sozialer, politischer oder wirtschaftlicher Natur. Und darum konzentriert sich Paulus hier auf die persönliche Verantwortung. Und was er im Namen Jesu den damaligen Sklaven und Herren ins Stammbuch schreibt, das gilt im Grundsatz unserer Generation ganz genauso. Seien wir nun Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, seien wir Mitarbeiter oder seien wir Chefs. Es geht immer um diesen Grundsatz, ordnet euch einander unter als Menschen, die vom Heiligen Geist geprägt werden. Und wie schon bei den vorherigen Paaren, Frauen und Männer, Kindern und Eltern, wendet Paulus sich nun zunächst an die vermeintlich Schwächeren. Er wendet sich erst an die Frauen, er wendet sich erst an die Kinder und er wendet sich hier jetzt erst an die Sklaven, also an die, deren Aufgabe in der willigen Unterordnung besteht. Und schon das ist sensationell. Dass Paulus die Sklaven erwähnt in dieser offiziellen Haustafel, dass Paulus den Sklaven einen offiziellen Platz zuordnet und ihre Rechte und Pflichten ausführlich entfaltet, das ist absolut sensationell in dem zeitgeschichtlichen Umfeld, in dem er schreibt. Und was sagt er jetzt über die Unterordnung der Arbeitnehmer? Wir sehen gleich zu Vers 5, er sagt, ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern. Also Paulus sagt den Sklaven gleich zu Beginn, dass es sich bei ihrer Stellung nicht um ein ewiges Schicksal handelt, das Gott verordnet hat, sondern um eine vorübergehende Dienstanweisung in dieser Welt. Die Herren sind irdisch. Eure irdischen Herren, sagt Paulus. Sehen Sie mal im Gegensatz dazu der Herr im Himmel von Vers 9. Aber hier in Vers 5 geht es nur um die irdischen Herren. Sie sind vorübergehend. Es ist jetzt eure Platzanweisung. So, und wenn man diese vier Verse dann liest, Verse 5 bis 8, sehen Sie genau hin, dann fällt auf, der eigentliche Arbeitgeber, vor dem sich jeder Sklave verantworten muss, ist nicht sein weltlicher Chef, sondern ist der Herr Jesus Christus selbst. Ihr Sklaven seid gehorsam euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Herrn Christus. Und dann Vers 6. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Und dann Vers 7. Tut euren Dienst oder eure Arbeit mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und dann nochmal in Vers 8. Denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen. Er sei ein Sklave oder Freier. Das ist die erste Beobachtung, die wir ganz einfach festhalten. Was Paulus den Sklaven sagt, das ist von Anfang bis Ende christozentrisch bestimmt. Es geht um den Herrn Jesus Christus. Er ist der eigentliche Arbeitgeber. Vor ihm muss der Sklave sich verantworten. Und was heißt das? Damit öffnet Paulus den Sklaven eine völlig neue Perspektive. Er sagt ihm nämlich, was du tagtäglich im Schweiße deines Angesichts tust, das hat eine Bedeutung für die ewige Welt. Machen Sie sich mal klar, was das heißt. Paulus sagt, was du tagtäglich tust auf deiner Galeere oder in dem Haus, wo du schleppen musst oder wo du dich mit den schwer erziehbaren Kindern deines Herrn als Lehrer rumquälen musst. Das tust du im Angesicht der Ewigkeit. Und das ist das Erste, was wir festhalten. Paulus sagt, deine Arbeit ist Gottesdienst. Halten Sie dies fest, das ist das Erste. Paulus sagt, deine Arbeit ist Gottesdienst. Und damit macht er ganz klar, welches Motiv uns bei unserer Arbeit leiten soll. Und was für eine großartige Wahrheit war das, die den Sklaven hier gesagt wurde. Du bist nicht in erster Linie ein Sklave deines weltlichen Herrn. Nicht das macht deine Identität aus. Ihr Sklaven seid gehorsam euren irdischen Herrn. Sondern du bist, und da steht, ich sagte es schon, dasselbe Wort in Vers 6, du bist ein Sklave Christi. Er ist dein Chef. Ihm gehört dein Leben in Wirklichkeit, wenn du Christ bist. Du bist sein Doulos. Und dieser Doulos, das war unter den Christen ein Ehrentitel. Mit diesem Doulos, da stellte Paulus sich vor, Anfang des Römerbriefs. Paulus, ein Doulos Jesu Christi. Paulus, ein Sklave Christi. Das ist ein Ehrentitel. Und dieser Ehrentitel wird jetzt auch den Sklaven, die Christen geworden waren, zugestanden. Ihr seid Sklaven Christi. Er ist euer Herr. Und darum bestimmt er auch euer persönliches Leben. Auch dein Arbeitsleben. Und das heißt, wenn du morgen zur Arbeit gehst, der Herr Jesus ist dabei. Er ist an deiner Seite. Er gibt dir die Kraft, deine Arbeit zu tun. Und wenn er dich an diesen Platz gestellt hat, in deinem Büro oder in deiner Schulklasse oder in deiner Fabrik oder in deinem Pflegeheim oder wo auch immer, und wenn er dich dort stehen lässt erstmal, dann darfst du an dieser Stelle ihm dienen. Wenn du Essen kochst, wenn du das Haus putzt, wenn du Kinder unterrichtest oder Erwachsene, wenn du Wäsche wäschst, wenn du Patienten behandelst, wenn du Klienten vertrittst, wenn du Kranke pflegst, wenn du Versicherungen verkaufst, wenn du Computerprogramme konzipierst, wenn du Busse chauffierst, wenn du Firmen gründest. Er ist da. Er ist dein Herr. Und überlegen Sie, was das für einen Sklaven bedeutet und was es für uns morgen früh bedeutet, wenn der Montag wieder losgeht. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kann ich meinem Herrn an meinem Arbeitsplatz dienen? Und ich kann ihm dienen, indem ich Gutes meinem Nächsten tue. Ich kann ihm aber vor allem auch dadurch dienen, dass ich ein gutes Zeugnis für Jesus Christus in meiner Arbeit erkennbar werden lasse. An anderer Stelle sagt Paulus in Titus 2, Vers 9 und 10, den Sklaven sage, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig sein, nicht widersprechen, nicht veruntreuen, sondern sich in allem als gut und treu erweisen. Warum? Damit sie der Lehre Gottes unseres Heilands Ehre machen in allen Stücken. Das ist es. Wir sollen ein Zeugnis sein in der Art, wie wir unsere Arbeit tun. Wir sollen ein Zeugnis sein in der Art, wie wir als Schüler oder Studenten uns in unserer Klasse oder in unserem Kurs bewähren. Darum geht's. Also, wenn Sie morgen früh wieder an Ihrem Arbeitsplatz sind, denken Sie vielleicht, ich bekomme wenig Dank. Ich bekomme wenig Feedback. Die Leute, mit denen ich zu tun habe, die danken es mir gar nicht. Dann denken Sie an diesen Vers. Nehmen Sie sich diesen Gottesdienstzettel mit, schlagen Sie Ihre Bibel auf und sagen Sie sich, ich tue das für Jesus. Und er sieht es. Und nicht nur, wenn ich am Sonntag meine Kindergottesdienstgruppe unterrichte, tue ich das für Jesus. Sondern wenn ich am Montag wieder in meinem Alltag stehe, Paulus sagt, du tust es für Jesus. Du dienst dem Herrn. Und was gibt es als größeren Trost? Was könnte man als größere Freude an dieser Stelle sagen? Und wenn wir später aus dem Gottesdienst rausgehen, dann steht über der Tür der Satz, der Gottesdienst geht weiter. Und wissen Sie, die Reformatoren, die waren die Ersten, die den Begriff Gottesdienst ausdrücklich gebraucht haben für die Arbeitswelt. Die Reformatoren haben gesagt, der Gottesdienst steht auf vier Beinen. Der wichtigste Gottesdienst ist der Glaube. Die zweite Form des Gottesdienstes sind die guten Werke, die wir aus Liebe zu Christus tun. Die dritte Form des Gottesdienstes ist die Versammlung, zu der wir uns am Sonntag treffen mit den anderen Christen, um Gott zu ehren. Und die vierte Form des Gottesdienstes ist die Arbeit im Alltag. Und deswegen waren die Reformatoren auch die Ersten, die vom Beruf gesprochen haben. Wissen wir gar nicht mehr. Weil sie sagten, du Christ in deiner Arbeit, wenn du dort stehst, dann bist du von Gott dorthin berufen. Und deshalb, wenn du als Schreiner arbeitest, dann ist das dein Beruf. Und wenn du als Straßenbahnschaffner arbeitest, ist es dein Beruf. Und wenn du als Minenarbeiter deine Arbeit tust, dann ist es dein Beruf. Weil Gott dich da hinein berufen hat. Daher kommt überhaupt nur der Begriff Beruf. Das hängt hier zusammen mit unserem Text. Das ist Gottesdienst. Und schauen Sie, wenn ich meine Arbeit als Gottesdienst verstehe, dann frage ich natürlich auch nach dem Willen Gottes. Dann frage ich nach den Geboten Gottes für meine Arbeit. Dann frage ich, wie kann ich meinem Nächsten dienen in meiner Arbeit? Und dann frage ich auch, welchen Plan hat Gott mit meiner Arbeit? Manchmal will Gott ja auch, dass ich eine andere Arbeitsstelle kriege. Es kann auch mal passieren, dass einer die Seiten wechselt. Paulus schreibt das in 1. Korinther 7, Vers 21. Da sagt er, bist du als Knecht berufen, als Sklave berufen, dann sorge dich nicht. Doch du kannst, wenn du frei werden kannst, so nutze es umso lieber. Es gab damals unter bestimmten Bedingungen rechtliche Möglichkeiten für Sklaven frei zu werden. Paulus sagt, okay, wenn du die Chance kriegst, versuch es, nutze deine Möglichkeiten, aber mach dir keine Sorgen. Wenn du Sklave bleibst, ist auch nicht schlimm. Denn du bist in erster Linie ein Diener des Herrn Jesus Christus. Und darum ist jede Arbeit, die du guten Gewissens als Christ wahrnimmst, jede Arbeit ist zuerst und zuletzt Gottesdienst. Das ist das Erste. Das ist umstürzend, wenn wir das ernst nehmen, was die Heilige Schrift sagt. Und wenn ich so an meine Arbeit morgen rangehe, dass ich sie als Gottesdienst betrachte, dann wird das auch die Haltung gegenüber meinen Mitarbeitern und gegenüber meinen Vorgesetzten bestimmen und meine Arbeitsmoral natürlich auch. Und das ist das Zweite, was Paulus hier sagt. Deine Arbeit soll aufrichtig sein. Erstens, deine Arbeit ist Gottesdienst. Zweitens, deine Arbeit soll aufrichtig sein. Sehen Sie mal in Vers 5, da redet Paulus von der Einfalt des Herzens. Also wir sollen unsere Arbeit eindeutig machen, ohne Hintergedanken, ohne faule Tricks. Und wir sollen nicht schauspielern vor unseren Chefs, Vers 6. Nicht mit Dienst vor Augen allein, um den Menschen zu gefallen. Also wenn der Chef hinguckt, gebe ich mir gerade Mühe und ist er wieder aus der Tür heraus, setze ich mich hin und trinke die 10. Tasse Kaffee. Nein, Paulus sagt, du sollst aufrichtig sein in deiner Arbeit. Nicht Schauspielern, sondern, sehen Sie weiter am Ende von Vers 6, du sollst sie von Herzen tun. Und dann Vers 7, tut eure Arbeit mit gutem Willen. Das heißt mit ehrlicher Anstrengung. Hängt euch rein. Und praktisch heißt das zunächst, Vers 5, seid gehorsam. Seid gehorsam auch den irdischen Herrn. Ordnet euch an eurem Arbeitsplatz unter. Sofern das mit Gottes Gebot vereinbar ist. Wenn man von dir fordert, dass du betrügst und lügst, dann kannst du dich natürlich nicht unterordnen. Aber ansonsten ordne dich da ein. Das ist nichts Ehrenrühriges, das hat nichts mit Duckmäusertum zu tun oder mit Servilität oder Liebedienerei, wenn einer sich einordnen kann an seinem Arbeitsplatz. Da geht es einfach um eine vernünftige, effektive Verteilung der Aufgaben. Und Paulus sagt, das soll geschehen mit Furcht und Zittern. Das heißt nicht, dass sie gewissermaßen Angst haben sollen vor ihrem Chef, sondern im Neuen Testament wird das ja immer auch auf Gott bezogen. Wir sollen es mit Ehrfurcht tun. Gott ist ja sowieso der eigentliche Adressat unseres Gehorsams. Und ihm gegenüber sollen wir vor allem Ehrfurcht haben. Und daraus erwächst dann auch eine respektvolle Haltung, ein aufrichtiger Respekt gegenüber den Menschen, auch gegenüber unseren Vorgesetzten. Und wie gesagt, Paulus sagt, du sollst es in Einfalt tun, nicht als Show, nicht heucheln, sondern du sollst es tun, weil du zuerst Christus dienst und weil er ja sowieso in dein Herz guckt und weil er ja sieht, ob du die Arbeit ehrlich meinst oder nicht. Und du sollst dein Bestes geben, von Herzen. Und das heißt, Christen sollen in ihrem Fach gute Arbeit leisten. Wir sollen Qualität abliefern. Wir sollen eifrig sein. Wir sollen vorangehen. Luther hat sinngemäß gesagt, eine Magd, die sich bekehrt hat, die fegt dann auch unterhalb der Fußmatte und in der Ecke, wo es keiner sieht. Das ist Qualität und darum ist es das Beste, was einem Arbeitgeber passieren kann, wenn er einen Christen als Arbeitnehmer bekommt. Ich fand dieser Tage ein hochinteressantes Zitat von einem chinesischen Biophysiker, Professor Changling Zhang, der war in Europa Christ geworden und er hat jetzt in einem Vortrag gesagt, dass nichts die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes stärker vorantreibt als der reformatorische Glaube. Als der Glaube an einen lebendigen Gott, der uns als Christen alle beruft und an unseren Platz stellt. Und er hat dann Beispiele gebracht, diese Kraft habe sowohl Großbritannien als auch Nordamerika stark gemacht. Er nannte sogar die Schweiz als Beispiel, die trotz ihres Mangels an Rohstoffen und trotz der schwierigen Transportwege eine ähnliche Entwicklung hätte nehmen können wie Nepal oder Tibet. Hätte es in der Schweiz nicht die Reformation mit all den Auswirkungen gegeben. Und er sagt, und das sind dann die Qualitäten der Christen. Ehrlichkeit, Fleiß, Zufriedenheit. Und das ist die These dieses chinesischen Biophysikers, die Überlegenheit des Westens, die lange Jahre lang galt, die sei damals zustande gekommen im Kern durch die Folgewirkungen des Christentums. Denken Sie an viele Christen in Russland, deren Arbeitgeber sie eigentlich abgelehnt haben von ihrer atheistischen Weltanschauung her, aber die gesagt haben, die Christen, die besaufen sich nicht und die machen ihre Arbeit ordentlich. Und das hat ihnen immer wieder Respekt abgenötigt. Und Paulus sagt, so sollen wir arbeiten. Und diese Haltung soll prinzipiell, das ist auch nochmal wichtig, jedem Arbeitgeber gegenüber gelten, nicht nur gegenüber den Mitchristen. Petrus hat das geschrieben, 1. Petrus 2 ab Vers 18, da sagt er, ihr Sklaven, ordnet euch in aller Ehrfurcht euren Herren unter, und jetzt kommt's, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Also, auch denen, die es euch nicht gerade leicht machen, auch denen sollt ihr euch prinzipiell unterordnen. Also halten wir das fest, welche große Bedeutung so ein Sklavenleben plötzlich bekommt. Ich darf täglich arbeiten für Christus. Mein Alltag ist hineingenommen in seinen großen Plan. Ob ich Vokabeln lerne oder Fußböden schrubbe oder an einer anderen Stelle stehe, er ist da und ich arbeite für ihn. Und dann ein letzter Aspekt. Nachdem Paulus das Motiv beschrieben hat, deine Arbeit ist Gottesdienst, nachdem Paulus die Haltung gezeigt hat, in der wir arbeiten sollen, du sollst aufrichtig arbeiten, mit Einsatz, mit Hingabe, mit Qualität, da hat Paulus am Ende noch eine weitere Ermutigung parat. Er sagt drittens, deine Arbeit wird belohnt. Das ist überraschend. In Vers 8 sagt er, denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Paulus sagt, du kannst ganz beruhigt sein, der Herr wird deine Arbeit nicht unbelohnt lassen. Wir haben oft den Eindruck, unsere Arbeit wird nicht gewürdigt, es kommt zu wenig dabei heraus, der ganze Aufwand lohnt sich nicht, keiner dankt es uns. Und Paulus sagt, hör zu, wenn dein Arbeitsmotiv in Ordnung ist und du Gott dienen willst und wenn deine Arbeitshaltung stimmt und du aufrichtig bist und fleißig deshalb, dann wird auch dein Arbeitslohn am Ende nicht ausbleiben. Uns geht es ja oft wie diesem älteren Missionsehepaar. Die hatten viele Jahre in Afrika einen treuen Dienst getan. Und dann kamen sie nach 40 Jahren nach Hause auf einem Schiff. Und auf diesem Schiff, auf dem sie heimwärts reisten, da fuhr zufällig auch der amerikanische Präsident Theodore Roosevelt. Der kam gerade von einem mehrwöchigen Jagdaufenthalt zurück. Und das Schiff kam im New Yorker Hafen an. Roosevelt wurde von einer Menge jubelnder Menschen zu Hause begrüßt, von Reportern umringt. Aber es war nicht ein einziger da, der dieses Missionars-Ehepaar willkommen geheißen hätte zu Hause. Und dann fuhren sie mit dem Taxi ins Hotel und der Mann sagte mit trauriger Stimme zu seiner Frau: Du, ist das nicht ungerecht? Wir haben 40 Jahre unseres Lebens hingegeben, um in Afrika Menschen zu Jesus Christus zu rufen und keiner schert sich um unsere Heimkehr. Und dieser Präsident da war mal für ein paar Wochen in Afrika, um ein paar Tiere totzuschießen und alle Welt belohnt ihn mit einem großen Empfang. Und abends haben die beiden dann ihre Andacht gemacht, sie haben gebetet. Und da wurde es wieder hell. Da war es, so wird erzählt, als ob der Herr selbst sie getröstet hätte und ihnen Folgendes in Erinnerung gerufen. Wisst ihr eigentlich, warum ihr noch nicht mit einem großen Bahnhof zu eurer Heimkehr belohnt worden seid, meine Kinder? Es liegt schlichtweg daran, dass ihr noch gar nicht zu Hause seid. Das ist der Grund. Ihr seid noch nicht zu Hause, aber es kommt. Auch uns dauert es manchmal zu lange mit der Belohnung. Und wir hätten es manchmal lieber schneller und früher und direkter und das schnelle Erfolgserlebnis. Und manchmal ist ja Gott, wenn er sieht, dass es jetzt nötig ist, so gnädig und großzügig, dass er uns manchmal sogar das schnelle Erfolgserlebnis gibt. Aber wir haben keinen Anspruch darauf. Und so tröstet der Herr uns. Er sagt, mach deine Arbeit getrost weiter. Diene dem Herrn Jesus Christus damit, mit allem, was du tust. Versuche, ihn darin zu ehren. Und dann kannst du ganz getrost sein. Was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen zu seiner Zeit. Der Herr wird's dir lohnen, auf seine Weise. In einem alten Lied heißt es, himmlische Gaben, wer mag sie ermessen, werden die Knechte des Königs empfahen, also empfangen. Keinem Getreuen wird jemals vergessen, was er aus Liebe zu Jesus getan. Und hier setzt jetzt der Vorwurf der Marxisten ein, die sagen, ihr vertröstet die Leute auf den Himmel. Und damit macht ihr sie zu einer leichten Beute und spielt sie ihren Ausbeutern in die Hände. Und wir antworten den Marxisten, wenn es keinen Himmel gäbe, dann hättet ihr recht. Aber Jesus hat sich dafür verbürgt, dass er uns holen wird und dass er uns belohnen wird. Und im Übrigen seht ihr Marxisten an den Veränderungen, die durch Jesus Christus ausgelöst werden, was der Glaube bewirkt. Aber vor allem hat der Herr versprochen, dass er uns holen und belohnen wird. Und wer mit Jesus lebt, und wer weiß, auf mich wartet ein Himmel und die Ewigkeit, der hat erst recht den Mut, schon jetzt für Wahrheit und Gerechtigkeit einzutreten. Aber er wird selbst an der Ungerechtigkeit nicht kaputt gehen. Er wird selbst, wenn die Strukturen und die schlechten Einflüsse vermeintlich obsiegen, er wird selbst daran nicht verzweifeln und nicht scheitern, weil er weit, weit über diese Welt hinaussieht. Und ich denke, das hat uns keiner so gut demonstriert wie die Christen unter den farbigen Sklaven. Jene, denen es mehrheitlich so viel schlechter ging als vielen Sklaven im Römischen Reich. Und die immer wieder gesungen haben von diesem Lohn, von dem Paulus in Vers 8 redet. Die immer wieder voller Freude und Gewissheit gesagt haben, My Lord, I'm on my journey home. Ich bin auf der Reise nach Hause. Und ich weiß, der Herr ist bei mir und sein Lohn wird auf mich warten. Drei mutmachende und wegweisende Richtlinien hat Paulus uns heute für unsere Arbeit gegeben. Er hat uns angeleitet, wie wir unsere Arbeit mit Gottes Augen sehen können. Und nächsten Sonntag werden wir dann speziell fragen, was ist nun die besondere Aufgabe der Arbeitgeber? Was ist die Aufgabe der Herren? Heute hat Paulus gesagt, was die Sklaven im Blick haben sollen, die Arbeitnehmer. Er hat gesagt, erstens, deine Arbeit ist Gottesdienst. Vergiss es nicht, morgen früh, Montag, 7.45 Uhr. Deine Arbeit ist Gottesdienst. Du stehst auch morgen wieder auf zum Gottesdienst, nur etwas früher als am Sonntag. Und er hat gesagt, weil das so ist, zweitens, deine Arbeit soll aufrichtig sein. Lesen Sie nochmal diesen Text, da ist wirklich jedes Wort wichtig. Tut's mit gutem Willen, in Einfalt, nicht um den Menschen zu gefallen, sondern Gott. Und Paulus hat gesagt, das Dritte, deine Arbeit wird belohnt werden. Und ich denke, mit dieser Perspektive, da können wir uns morgen früh wieder ganz getrost in die neue Woche hineinstürzen. Und wir dürfen den Platz wieder einnehmen, den der Herr uns zugedacht hat. Ihm sei alle Ehre. Amen.